Nachts Auto zu fahren war für mich immer etwas, das ich genossen habe. Es hat etwas Beruhigendes, wie die Welt zur Ruhe kommt, die Straßen leer sind, abgesehen von gelegentlichen entgegenkommenden Autos. Es ist, als ob die Dunkelheit eine Ruhe mit sich bringt, die das Tageslicht nie erreichen könnte. Als der Sturm an diesem Abend begann, dachte ich mir nicht viel dabei. Ich war schon durch Schlimmeres gefahren. Ich war auf dem Weg nach Hause von einem Besuch bei meinen Eltern, eine Strecke, die ich mindestens einmal im Monat fuhr. Die Route war mir vertraut, Landstraßen, die sich durch Meilen von offenen Feldern und dichten Wäldern schlängelten. Straßen, die selbst tagsüber abgeschieden wirkten und nachts, vor allem bei einem aufziehenden Sturm, völlig verlassen schienen. Die ersten Regentropfen prasselten gegen meine Windschutzscheibe, als ich auf die Hauptstraße einbog. Der Himmel war ein tiefes, düsteres Grau. Ich schaltete die Scheibenwischer ein und lauschte ihrem rhythmischen Klopfen, während sie das Wasser wegschoben. Der Sturm wurde schnell stärker, der Regen prasselte heftiger, der Wind rüttelte am Auto und Donner grollte in der Ferne, immer lauter mit jeder Minute. Ich fuhr weiter, meine Scheinwerfer beleuchteten die Dunkelheit vor mir, die Straße kaum sichtbar im Regenschleier. Ich kannte diese Straßen gut, jede Kurve, jede Unebenheit. Aber der Sturm hatte eine Art, selbst die vertrautesten Orte seltsam und beinahe bedrohlich wirken zu lassen. Etwa auf halber Strecke nach Hause sah ich ihn. Der Regen fiel in Strömen, so dicht, dass es war, als würde ich durch einen Wasserfall fahren. Ich konzentrierte mich auf die Straße und versuchte, mein Auto auf der glitschigen Fahrbahn zu halten, als ein Blitz den Himmel erhellte. In diesem kurzen, blendenden Moment sah ich ihn. Ein Mann, der mitten auf der Straße stand, ganz in Weiß gekleidet. Mein Herz rutschte mir in die Kehle und ich trat panisch auf die Bremse. Die Reifen quietschten, rutschten auf der nassen Straße und für einen erschreckenden Moment dachte ich, ich würde die Kontrolle verlieren. Aber dann, wie durch ein Wunder, griffen die Reifen und das Auto kam zum Stehen, nur wenige Zentimeter entfernt von der Stelle, an der der Mann gestanden hatte. Ich saß da, klammerte mich ans Lenkrad, mein Atem ging stoßweise und panisch. Der Regen trommelte auf das Dach, das Geräusch war ohrenbetäubend, aber alles, woran ich denken konnte, war der Mann, den ich fast angefahren hätte. Ich konnte ihn nicht mehr sehen. Die Dunkelheit und der Regen hatten ihn verschluckt. Wer zum Teufel wäre bei einem solchen Sturm mitten auf der Straße, ganz in Weiß gekleidet? Die Frage hallte in meinem Kopf wieder, aber es gab keine Antwort. Nur das unerbittliche Trommeln des Regens. Langsam ließ ich das Lenkrad los und spähte durch die Windschutzscheibe, blinzelnd in die Dunkelheit. Die Straße vor mir war leer. Der Mann in Weiß war nirgendwo zu sehen. Ich hätte erleichtert sein sollen, aber stattdessen lief mir ein Schauer über den Rücken, eine Kälte, die tief in meinen Knochen saß. Vielleicht hatte er sich von der Straße wegbewegt, dachte ich. Vielleicht war er nur eine arme Seele, die vom Sturm überrascht wurde und Schutz suchte. Aber wenn das wahr wäre, warum hatte ich ihn nicht weggehen sehen? Es war, als wäre er einfach in Luft aufgelöst. Ich schüttelte den Kopf, versuchte das Unbehagen abzuschütteln, das sich über mich gelegt hatte. Ich konnte nicht die ganze Nacht dort sitzen bleiben. Ich musste nach Hause. Mit einem letzten Blick auf die leere Straße legte ich den Gang ein und fuhr langsam weiter, meine Hände immer noch zitternd am Lenkrad. Aber das Gefühl, dass ich nicht allein war, ließ mich nicht los. Der Regen schien lauter, der Wind drängender, als wollte er mir etwas sagen. Immer wieder schaute ich in den Rückspiegel, halb erwartend, den Mann in Weiß hinter mir stehen zu sehen. Doch die Straße war leer, so wie sie sein sollte. Aber tief in mir wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Und es würde noch schlimmer werden. Ich war fast zu Hause, nur noch wenige Kilometer entfernt, als es passierte. Der Sturm hatte seinen Höhepunkt erreicht. Der Wind heulte wie ein lebendiges Wesen. Der Regen war so heftig, dass es war, als würde ich durch einen Vorhang aus Wasser fahren. Ich musste langsamer werden, das Auto kroch kaum noch vorwärts, während ich versuchte, die Straße vor mir zu erkennen. Da sah ich ihn wieder. Zuerst war es nur eine Bewegung, ein blasses Flackern, das über die Straße huschte. Kaum sichtbar durch den Regen. Mein Herz setzte einen Schlag aus und ich trat erneut auf die Bremse. Mein Kopf raste. Ich hatte ihn gesehen, oder? Den Mann in Weiß, wie er über die Straße rannte? Ich spähte durch die Windschutzscheibe, mein Atem beschlug das Glas. Für einen Moment war alles still. Das einzige Geräusch, das unerbittliche Trommeln des Regens. Dann sah ich ihn aus dem Augenwinkel. Ein Blitz aus Weiß, der am Straßenrand entlang huschte. Panik schoss durch mich und ich riss das Lenkrad herum, um ihm auszuweichen. Die Reifen verloren auf dem nassen Asphalt den Halt und das Auto geriet ins Schleudern. Die Welt drehte sich. Die Scheinwerfer warfen in einem schwindelerregenden Wirbel Licht auf die Bäume und dann, mit einem lauten Knall, prallte das Auto gegen etwas Festes. Der Aufprall raubte mir den Atem. Der Sicherheitsgurt schnitt mir in die Brust, als ich nach vorne geschleudert wurde. Für einen Moment war alles dunkel. Die Welt auf das Geräusch meines eigenen keuchenden Atems und den Regen, der auf das Dach hämmerte, reduziert. Als ich die Augen öffnete, war ich über das Lenkrad gebeugt, mein Kopf pochte und meine Sicht war verschwommen. Das Auto war halb von der Straße, halb im Graben zum Stehen gekommen, die Front an einen Baum gequetscht. Ich saß da für einen Moment, versuchte zu Atem zu kommen, versuchte zu verstehen, was gerade passiert war. Der Mann in Weiß. Ich hatte ihn gesehen, oder? Aber jetzt, im kalten Nachhall des Unfalls, war ich mir nicht mehr sicher. Hatte ich wirklich jemanden gesehen? Oder hatten der Sturm und die Dunkelheit mir einen Streich gespielt? Vorsichtig tastete ich an meine Stirn und verzog das Gesicht, als meine Finger eine empfindliche Stelle berührten. Ich blutete. Nur eine kleine Wunde, aber sie verstärkte das aufkommende Gefühl der Panik, das in mir wuchs. Ich musste aus dem Auto raus, musste sehen, ob der Mann noch da draußen war. Meine Hände zitterten, während ich den Sicherheitsgurt löste und die Tür aufstieß. Der Regen durchnässte mich sofort, bis auf die Haut. Ich stolperte aus dem Auto, meine Beine wackelten unter mir und blickte mich um. Die Straße war leer, keine Spur von dem Mann in Weiß, keine Spur von irgendetwas, nur die Bäume, die sich auf beiden Seiten der Straße erhoben, ihre Äste schwankten im Wind. Ich ging um die Vorderseite des Autos herum, die Scheinwerfer warfen lange Schatten auf den nassen Boden. Der vordere Stoßfänger war eingedrückt, die Motorhaube verbeult vom Aufprall, aber es hätte schlimmer sein können. Ich hatte Glück gehabt, dass ich nicht schneller gefahren war. Ich zog mein Handy hervor, in der Hoffnung, Hilfe rufen zu können. Aber natürlich gab es hier draußen mitten im Nirgendwo und in einem Sturm kein Signal. Ich fluchte leise und steckte das Handy wieder in meine Tasche. Ich stand dort, mein Kopf voller Gedanken. Hatte ich ihn wirklich gesehen? Oder verlor ich den Verstand? Der Regen prasselte weiter, der Wind heulte, aber ich bemerkte es kaum. Ich war zu aufgewühlt, zu verwirrt, um mich um etwas anderes zu kümmern. Alles, was ich wusste, war, dass ich hier raus musste. Dann hörte ich es. Ein Geräusch, nah, wie etwas, das sich durch die Bäume bewegte, auf mich zukam. Ich drehte mich um, mein Herz schlug bis zum Hals, doch es war nicht der Mann in Weiß. Es war mein Vater. Ich war so aufgewühlt, dass ich nicht einmal bemerkt hatte, wie er mit seinem Auto angefahren war. »Papa«, rief ich, die Erleichterung überkam mich. Er war durchnässt bis auf die Knochen, seine Kleidung klebte an seinem Körper, aber das war mir egal. Er war hier, ich war nicht mehr allein. »Geht es dir gut?«, rief er, während er zu mir eilte. »Was ist passiert? Ich habe dein Auto gesehen.« Ich unterbrach ihn. Meine Worte sprudelten hastig hervor. Da war ein Mann. Er stand auf der Straße. Ich bin gecrashed. Er war hier, Papa, genau hier. Mein Vater runzelte die Stirn und ließ seinen Blick über die Bäume, die Straße und den leeren Raum schweifen, wo der Mann in Weiß gewesen war. »Ich sehe niemanden«, sagte er, seine Stimme ruhig, aber vorsichtig. »Bist du sicher?« »Ich bin sicher.« Ich bestand darauf, meine Stimme zitterte. »Er war genau hier. Ich schwöre es.« Mein Vater sah mich lange an. Sein Gesichtsausdruck blieb unergründlich. Dann nickte er schließlich. »Okay«, sagte er mit fester Stimme. »Lass uns hier rauskommen. Wir klären das später.« Er half mir in seinen Truck und wir fuhren den Rest des Weges nach Hause in völliger Stille. Draußen tobte der Sturm noch immer, doch im Inneren des Trucks fühlte es sich an wie eine andere Welt, warm und trocken. Ich starrte aus dem Fenster, halb erwartend, den Mann in Weiß am Straßenrand stehen zu sehen, aber er war weg. Genau wie vorher war es, als wäre er nie da gewesen. »Vielleicht war es ein Geist«, sagte mein Vater leise nach einer langen Pause. »Hier draußen auf dem Land hört man Geschichten über solche Dinge. Dinge, die nachts auf den Straßen wandern, besonders während Stürmen. Verlorene Seelen, die etwas oder jemanden suchen.« Ein Schauer lief mir über den Rücken bei dem Gedanken. Ich wollte es nicht glauben, wollte nicht denken, dass das, was ich gesehen hatte, etwas anderes als menschlich gewesen war. Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr ergab es Sinn. Es war etwas Unirdisches an dem Mann in Weiß. Etwas, das nicht in diese Welt gehörte. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Als der Morgen kam, erhielt ich einen Anruf von der Polizei. Sie hatten mein Auto gefunden, noch immer im Graben feststeckend, wo ich es zurückgelassen hatte. Sie baten mich, zur Wache zu kommen. Sie hatten einige Fragen. Als ich ankam, zeigte mir der zuständige Beamte ein Bild. Es war der Mann in Weiß, genauso wie ich ihn beschrieben hatte, blass, ausgemergelt, gekleidet, in altmodische Kleidung, die wie aus einem anderen Jahrhundert wirkte. »Erkennen Sie diesen Mann?«, fragte der Beamte. Ich nickte, meine Kehle war trocken. »Das ist er«, sagte ich. »Das ist der Mann, den ich gesehen habe.« Der Beamte tauschte einen Blick mit seinem Partner, dann wandte er sich wieder mir zu. »Wir bekommen seit Jahren Berichte über ihn«, sagte er leise. »Leute sehen ihn auf der Straße, meistens während Stürmen. Aber niemand konnte ihn je finden, zumindest nicht lebendig.« »Was meinen Sie damit?«, fragte ich. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Der Beamte zögerte, dann reichte er mir einen alten Zeitungsausschnitt, vergilbt mit der Zeit. Die Überschrift ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Lokal. Mann in Sturm, tot aufgefunden, in Weiß gekleidet, tagelang vermisst. Ich starrte auf den Ausschnitt, mein Verstand raste. Das Datum war über 50 Jahre alt. Der Mann auf dem Bild war derselbe, den ich auf der Straße gesehen hatte, derselbe, der mich zum Crash gebracht hatte, derselbe, der mich mit diesen kalten, dunklen Augen angesehen hatte. »Wir wissen nicht, was er will«, sagte der Beamte leise. »Aber die Leute sagen, er sucht nach etwas. Oder jemandem.« Ich verließ die Wache wie betäubt, den Zeitungsausschnitt in der Hand. Der Sturm hatte sich verzogen, der Himmel war hell und wolkenlos, aber ich konnte die Kälte nicht abschütteln, die sich in mir festgesetzt hatte. Ich fahre diese Straße immer noch manchmal, aber niemals nachts. Niemals während eines Sturms. Und jedes Mal, wenn ich an der Stelle vorbeikomme, wo ich gecrashed bin, denke ich an den Mann in Weiß. An das, wonach er vielleicht sucht. Und ich bete, dass ich es niemals herausfinde. In ein neues Zuhause zu ziehen, bringt immer eine Mischung aus Aufregung und Angst mit sich. Da ist die Freude auf einen Neuanfang, darauf, einen Raum zu etwas Eigenem zu machen. Aber auch der Stress des Auspackens, Einrichtens und der Anpassung an die ungewohnte Umgebung. Für mich sollte der Umzug ein Neuanfang sein. Ich war bereit, die Stadt hinter mir zu lassen, den Lärm und das Chaos gegen Frieden und Ruhe einzutauschen. Das Haus selbst hatte auf seine Weise Charme. Hohe Fenster, ein großer Garten. Es stand schon eine Weile leer, die vorherigen Bewohner waren plötzlich ausgezogen. Aber das störte mich nicht. Die Miete war günstig und die Nachbarschaft ruhig. Genau das, was ich brauchte. Die ersten Tage waren ein Wirbelsturm aus Kisten auspacken und sich einrichten. Ich verbrachte die meiste Zeit damit, Möbel zu arrangieren, Bilder aufzuhängen und zu versuchen, das Haus wie ein Zuhause wirken zu lassen. Doch das Haus war zugig, mit einer Kälte, die einem in die Knochen kroch. Ich dachte, sobald die Heizung lief, würde es wärmer werden. Der einzige Teil des Hauses, der mir nicht gefiel, war der Keller. Es war ein typischer alter Hauskeller. Dunkel, feucht und muffig, mit niedrigen Decken und bröckelnden Betonwänden. Die Treppe, die hinunterführte, war steil und schmal und die einzige Glühbirne, die von der Decke hing, flackerte bedrohlich, wenn man sie einschaltete. Ich war nur einmal dort unten gewesen, um den Raum zu inspizieren und hatte nicht vor, wieder hinunterzugehen, außer es wäre absolut nötig. Es war unheimlich, aber ich versuchte, nicht zu viel darüber nachzudenken. Schließlich sollten Keller ja gruselig sein, oder? In jener Nacht zog der erste Sturm auf, während ich im Wohnzimmer saß, umgeben von halb ausgepackten Kisten. Es war einer dieser plötzlichen Sommerstürme. Der Himmel verdunkelte sich in einem Augenblick, der Wind nahm zu und dann begann der Regen in Strömen zu fallen. Ich beobachtete aus dem Fenster, wie Blitze den Himmel erhellten. Ich hatte Stürme schon immer geliebt, ihre Kraft, ihre rohe Energie. Sie waren die Art der Natur, uns daran zu erinnern, wie klein wir wirklich sind. Aber an diesem Sturm war etwas anders. Vielleicht war es das neue Haus, die ungewohnten Umgebungen, oder vielleicht waren es einfach meine Nerven. Aber während der Sturm tobte, stellte sich ein Gefühl des Unbehagens ein. Es begann mit einem Geräusch. Ein dumpfes, rhythmisches Pochen, das durch das Haus zu hallen schien. Zuerst dachte ich, es sei der Wind oder vielleicht etwas draußen, das der Sturm umherwarf. Doch als ich genauer hinhörte, wurde mir klar, dass das Geräusch aus dem Inneren des Hauses kam. Ich stand auf. Mein Herz begann schneller zu schlagen, während ich versuchte, die Quelle des Geräuschs zu orten. Es kam von unten, aus dem Keller. Ich zögerte. Ein Knoten aus Angst zog sich in meinem Magen zusammen. Ich wollte nicht hinuntergehen, wollte nicht sehen, was dieses Geräusch verursachte. Aber ich konnte es nicht einfach ignorieren. Der rationale Teil meines Gehirns sagte mir, dass es wahrscheinlich nur ein loses Rohr war oder vielleicht der alte Heizkessel, der Geräusche machte. Ich musste es überprüfen. Ich griff nach einer Taschenlampe aus der Küchenschublade und ging zur Kellertür. Sie knarrte, als ich sie öffnete und gab den Blick frei auf die steile Treppe, die in die Dunkelheit hinabführte. Das pochende Geräusch war jetzt lauter, hallte von unten herauf wie der gleichmäßige Schlag einer Trommel. Ich holte tief Luft, versuchte meine Nerven zu beruhigen und begann die Treppe hinunterzugehen. Der Lichtstrahl der Taschenlampe schnitt durch die Dunkelheit. Mit jedem Schritt wurde die Luft kälter. Der muffige Geruch des Kellers legte sich wie ein Schleier um mich. Das Geräusch wurde lauter, drängender, als ob etwas dort unten auf mich wartete. Als ich den Fuß der Treppe erreichte, ließ ich das Licht der Taschenlampe durch den Raum wandern. Der Keller war genauso, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Dunkel, feucht und vollgestopft mit altem, vergessenem Kram, den frühere Mieter zurückgelassen hatten. Die Wände waren von der Zeit gezeichnet, der Betonboden uneben und rissig. Und da, am anderen Ende des Raumes, war eine Tür. Eine Tür, die mir zuvor nicht aufgefallen war. Sie war klein, kaum mehr als ein Kriechraum und mit einem schweren, rostigen Vorhängeschloss verschlossen. Das Pochen kam von hinter dieser Tür. Ein gleichmäßiger, unerbittlicher Rhythmus, der mir einen Schauer über den Rücken jagte. Ich stand da, wie erstarrt. Der Lichtstrahl der Taschenlampe zitterte in meiner Hand. Doch ein Teil von mir konnte nicht ertragen, nicht zu wissen, was dieses Geräusch verursachte. Dieser Drang trieb mich vorwärts. Ich machte einen Schritt näher zur Tür. Das Geräusch meines eigenen Atems hallte in meinen Ohren. Das Pochen ging weiter. Ein langsamer, gezielter Schlag, wie ein Herz, das gegen die Wände drückt. Ich streckte die Hand aus. Die Finger zitterten, als ich das kalte Metall des Vorhängeschlosses berührte. Es war alt, verrostet, aber solide. Die Art von Schloss, die seit Jahren nicht mehr geöffnet worden war. Und dann, plötzlich, hörte das Pochen auf. Ich erstarrte. Die Stille legte sich wie eine schwere Last um mich. Das einzige Geräusch war der Regen, der draußen auf den Boden prasselte, und der Wind, der durch die Bäume heulte. Mein Herz raste, mein Atem ging stoßweise und panisch. Ich konnte nicht länger dort unten bleiben. Ich drehte mich um und rannte die Treppe hinauf, ohne anzuhalten, bis sich die Kellertür hinter mir zugeschlagen hatte. Ich lehnte mich an die Tür, versuchte meinen Atem zu beruhigen, versuchte mich selbst zu überzeugen, dass es nur meine Einbildung war, dass dort unten nichts war. Aber tief in mir wusste ich, dass das nicht stimmte. Am nächsten Tag konnte ich nicht aufhören, an den Keller zu denken. Der Sturm war vorüber und der Morgen war hell und klar, aber das Unbehagen blieb. Ich versuchte, meinen Tag wie gewohnt zu verbringen, konzentrierte mich aufs Auspacken und Organisieren, aber der Gedanke an diese verschlossene Tür und an das, was dieses Geräusch verursacht hatte, ließ mich nicht los. Ich wusste, dass ich zurück in den Keller gehen musste. Ich musste herausfinden, was hinter dieser Tür war. Ich wartete bis zum Nachmittag, als die Sonne hoch am Himmel stand und das Haus in warmes, beruhigendes Licht tauchte. Es war einfacher, sich dem Keller bei Tageslicht zu stellen. Einfacher, sich selbst zu überzeugen, dass es nichts zu befürchten gab. Ich schnappte mir wieder die Taschenlampe, diesmal zusammen mit einem Brecheisen, das ich in der Garage gefunden hatte, und machte mich auf den Weg zum Keller. Die Treppe knarrte unter meinem Gewicht. Die Luft wurde mit jedem Schritt kälter, aber ich zwang mich weiter. Als ich den Fuß der Treppe erreichte, war der Keller genauso dunkel und muffig wie zuvor. Aber das pochende Geräusch war verschwunden. Die Stille war fast schlimmer, dick und bedrückend, wie eine greifbare Präsenz. Ich machte mich auf den Weg zu der verschlossenen Tür. Mein Herz hämmerte in meiner Brust. Das Vorhängeschloss war noch da, alt und verrostet, aber ich war entschlossen, es zu öffnen. Ich setzte das Brecheisen unter das Schloss und begann, es aufzubrechen. Das Metall ächzte und stöhnte, während ich Druck ausübte. Es dauerte länger, als ich erwartet hatte. Das alte Schloss war hartnäckig, aber schließlich brach es mit einem lauten Knacken auf. Die Tür knarrte, als sie sich öffnete, und enthüllte einen schmalen, dunklen Durchgang, der tiefer in den Keller führte. Ich zögerte, ließ den Lichtstrahl der Taschenlampe in die Dunkelheit wandern. Die Luft hier war kälter, der muffige Geruch intensiver. Der Durchgang war kaum breit genug, dass ich hindurchpasste, die Wände schienen sich um mich herum zu schließen, als ich hineinging. Ich bewegte mich langsam, der Lichtstrahl der Taschenlampe zitterte in meiner Hand. Der Durchgang schien endlos zu sein, meine Schritte hallten gedämpft durch die Enge. Mein Herz hämmerte in meiner Brust, die Angst wuchs mit jedem Schritt. Und dann sah ich es. Am Ende des Durchgangs befand sich ein kleiner, schwach beleuchteter Raum. Die Wände waren mit altem, verwittertem Holz verkleidet und in der Mitte des Raums stand ein einzelner Stuhl. Auf diesem Stuhl saß eine Gestalt, zusammengesunken und reglos. Ich hielt an, mein Atem stockte. Die Gestalt war klein, fast kindlich, der Kopf nach unten geneigt, die Hände lagen schlaff im Schoß. Die Kleidung war alt, zerschlissen und von einer dicken Staubschicht bedeckt, als wäre sie schon seit Jahren dort gewesen. Ich trat näher, mein Herz raste, die Angst griff nach meiner Brust. Jetzt konnte ich die Gestalt deutlicher erkennen. Ein junges Mädchen, nicht älter als 8 oder 9 Jahre. Ihr Haar war verfilzt und wirr, ihre Haut blass und leblos. Ich wollte weglaufen, wollte so weit wie möglich von diesem Raum entfernt sein, aber ich konnte mich nicht bewegen. Ich war wie angewurzelt. Meine Augen waren auf das Gesicht des Mädchens gerichtet, auf die hohlen, leeren Augen, die meinen Blick erwiderten. Und dann, zu meinem Entsetzen, bewegte sie sich. Ihr Kopf hob sich, ihre Augen trafen meine und ein langsames, unheimliches Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. Ihre Lippen öffneten sich und mit einer Stimme, die kaum mehr als ein Flüstern war, sprach sie: »Warum hast du mich verlassen?« Ich stolperte zurück. Die Taschenlampe rutschte aus meiner Hand und fiel klirrend zu Boden. Der Raum wurde in Dunkelheit gehüllt. und ich konnte die kalte, klamme Luft spüren, die sich um mich schloss, während ihr Flüstern in meinen Ohren widerhallte. Ich drehte mich um und rannte blindlings durch den engen Durchgang. Mein Herz schlug wie verrückt in meiner Brust. Ich konnte sie hinter mir hören, das leise Geräusch von Schritten, das Flüstern ihrer Stimme, das immer lauter wurde, immer näher kam. »Warum hast du mich verlassen?« Ich brach aus dem Durchgang heraus und raste die Kellertreppe hinauf, schlug die Tür hinter mir zu und verriegelte sie. Meine Hände zitterten unkontrolliert. Ich stand einen Moment lang an die Tür gelehnt, das Gesicht nach oben gerichtet, keuchend, während mein Verstand versuchte, das zu verarbeiten, was ich gerade erlebt hatte. Aber es war zu viel. Ich rannte aus dem Haus, hinaus in das grelle Sonnenlicht. Der plötzliche Kontrast blendete mich, als ich in den Hof stolperte. Ich lehnte mich gegen die Hauswand, schnappte nach Luft, mein Kopf dröhnte vor Angst. Was hatte ich gerade gesehen? War es real oder nur ein schreckliches Produkt meiner Fantasie, genährt von der Dunkelheit und meiner Angst? Aber tief in mir wusste ich, dass es echt war. Das Mädchen war echt. Sie war immer noch dort unten. Die folgenden Tage waren ein verschwommenes Chaos aus Angst und Verwirrung. Ich konnte nicht aufhören, an das Mädchen im Keller zu denken, konnte ihre Stimme in meinem Kopf nicht zum Schweigen bringen. Diese Frage, die mich verfolgte, immer wieder: Warum hast du mich verlassen? Ich konnte nicht mehr im Haus bleiben. Die Angst war zu überwältigend, das Gefühl des Unheils zu stark. Ich begann in meinem Auto zu schlafen, das in der Einfahrt stand, zu verängstigt, um zurück ins Haus zu gehen. Aber selbst dort konnte ich ihr nicht entkommen. Die Angst verfolgte mich, nagte an meinem Verstand, trieb mich an den Rand des Wahnsinns. Ich wusste, dass ich weg musste, so weit weg von diesem Haus wie möglich. Aber etwas hielt mich zurück. Es war, als hätte das Haus selbst einen Griff um mich, als würde das Mädchen im Keller mich rufen, mich anflehen zu bleiben. Und dann, eines Nachts, als ich in meinem Auto saß und mich verzweifelt dazu bringen wollte, einfach wegzufahren, hörte ich es wieder, das pochende Geräusch. Leise, aber unverkennbar. Es kam aus dem Keller. Ich konnte es nicht länger ignorieren. Ich musste wissen, was dort unten vorging, musste mich dem ein für alle Mal stellen. Ich schnappte mir die Taschenlampe und machte mich auf den Weg zurück ins Haus. Mein Herz schlug heftig in meiner Brust. Die Kellertür knarrte, als ich sie öffnete, und ich stieg in die Dunkelheit hinab. Die Luft war kälter als je zuvor, der muffige Geruch fast erstickend. Das pochende Geräusch wurde lauter, als ich den Boden des Kellers erreichte, hallte durch den Raum wie der Schlag einer Trommel. Ich ging zum Durchgang. Der Lichtstrahl der Taschenlampe zitterte in meiner Hand. Die Tür war noch offen. Die Dunkelheit dahinter schien mich zu locken. Ich trat in den Durchgang, mein Atem stockte, als ich mich dem Raum am Ende näherte. Das Mädchen saß immer noch da, auf dem Stuhl, ihre Augen waren auf mich gerichtet. Das unheimliche Lächeln war verschwunden, ersetzt durch einen Ausdruck von Traurigkeit, von Sehnsucht. Ihre Stimme war leise, fast flehend, als sie sprach: »Warum hast du mich verlassen?« Ich konnte mich nicht bewegen, konnte nicht sprechen. Die Angst hatte mich fest im Griff, lähmte mich, während ich sie ansah. Langsam stand sie auf. »Warum hast du mich verlassen?« wiederholte sie. Ihre Stimme wurde lauter, eindringlicher. »Warum? Warum hast du mich verlassen?« Ich wollte schreien, wollte weglaufen, aber ich war wie angewurzelt, unfähig, meinen Blick von ihr zu lösen. Sie machte einen Schritt auf mich zu, dann noch einen. Ihre hohlen Augen fixierten meine. Mit einem verzweifelten Kraftakt drehte ich mich um und rannte. Ihr Flüstern hallte in meinen Ohren. Die Dunkelheit schloss sich um mich, während ich durch den Durchgang stolperte. Ich hörte ihre Schritte, das leise Echo, das immer näher kam. Ich stürzte aus dem Keller in die kalte Nachtluft, die an meiner Haut biss. Die Angst nagte immer noch an meinem Verstand. Die Stimme des Mädchens hallte in meinem Kopf wieder. Ich wusste, dass ich nicht länger bleiben konnte. Ich musste weg, so weit weg wie möglich von diesem Haus. Ich packte, was ich tragen konnte, und fuhr davon. Die Angst begleitete mich und ihre Stimme verfolgte mich. selbst als ich die Stadt hinter mir ließ. Ich bin nie zurückgekehrt. Ich konnte es nicht. Das Haus wurde verkauft und ich versuchte, die Vergangenheit hinter mir zu lassen. Aber egal, wie weit ich lief, ich konnte die Erinnerung an das Mädchen im Keller nie abschütteln. Die Angst, die mich immer noch heimsuchte. Und manchmal, spät in der Nacht, wenn die Welt still ist und die Dunkelheit auf mich herabsinkt, höre ich ihre Stimme noch immer. Warum hast du mich verlassen? Ich habe Gewitter schon immer als beruhigend empfunden. Es gibt einen Rhythmus in ihnen, das Prasseln des Regens in Böen, das tiefe Grollen des Donners in der Ferne, die Art, wie die Welt für einen Moment innezuhalten scheint, eingehüllt in die Wut der Natur. Mein 6-jähriger Sohn Arthur hat diese Faszination geerbt. Es ist zu einer Tradition geworden, dass wir zusammen unter dem Pavillon in unserem Garten sitzen und die Stürme vorbeiziehen sehen. An jenem Abend im August begann alles wie gewöhnlich. Der Sturm war die ganze Woche über angekündigt worden. Ein spätsommerliches Unwetter, das die Hitzewelle brechen sollte, die uns tagelang schwitzen ließ. Kaum, dass die ersten Regentropfen gegen die Fenster prasselten, zog Arthur an meinem Ärmel, seine Augen weit vor Aufregung. »Papa, können wir nach draußen gehen, bitte?« Ich lächelte über seine Begeisterung. Es war unmöglich, ihm zu widerstehen. »Klar, mein Junge. Lass uns ein paar Snacks holen und zum Pavillon gehen.« Als wir nach draußen traten, hatte sich die Welt bereits verwandelt. Die dunklen Wolken über uns schienen die letzten Reste des Tageslichts zu verschlucken. Der Himmel verwandelte sich in ein wogendes, stürmisches Meer aus Grau. Die Luft war dick und schwer, erfüllt von dieser besonderen Stille, die nur vor einem großen Sturm aufkommt. Wir gingen zum Pavillon, einer alten Holzkonstruktion am hinteren Ende des Gartens, nahe der Baumgrenze. Es war unser kleines Refugium, ein Ort, an dem wir die chaotische Welt beobachten konnten, während wir selbst trocken und sicher blieben. Wir machten es uns bequem. Arthur knabberte an einer Tüte Chips, während ich mich auf die Bank zurücklehnte und dem leisen Rascheln der Blätter im Wind lauschte. Die ersten Blitze zuckten über den Himmel und erhellten die Bäume am Rand unseres Gartens in einem grellen weißen Licht. »Wow, hast du den gesehen, Papa?« fragte Arthur voller Ehrfurcht. »Ja, das war ein großer«, antwortete ich und lächelte ihn an. Der Sturm wurde immer intensiver. Der Regen verwandelte sich in ein gleichmäßiges Trommeln auf dem Dach des Pavillons. Donner krachte über uns, so nah, dass wir beide leicht zusammenzuckten, gefolgt von Arthurs kichernder Aufregung. Es hatte etwas Urzeitliches, dort draußen mitten im Sturm zu sein und doch sicher vor seinen Kräften. Aber während der Sturm tobte, überkam mich ein seltsames Gefühl. Zunächst war es nur subtil, ein Gefühl am Rande meines Bewusstseins, wie das Kitzeln kalter Finger im Nacken. Die Luft schien kälter zu werden und die Schatten, die die Blitze warfen, wurden länger, tiefer. Ich versuchte, das Unbehagen abzuschütteln, es als Einbildung abzutun. Doch dann sprach Arthur. »Papa, schau mal da drüben«, sagte er und zeigte auf die Baumgrenze am anderen Ende des Gartens. Ich folgte seinem Blick und blinzelte durch den Regen. Einen Moment lang sah ich nichts, nur die dunklen Silhouetten der Bäume, die sich im Wind wiegten. Doch dann, als der nächste Blitz den Himmel erhellte, sah ich es. Eine Gestalt, die direkt am Rand des Waldes stand, fast mit der Dunkelheit verschmolzen. Es war ein Mensch, oder sah zumindest so aus. Sie waren zu weit weg, als dass ich irgendwelche Details erkennen konnte, aber etwas an ihrer Haltung, so still, so reglos, jagte mir einen Schauer über den Rücken. »Wahrscheinlich nur jemand aus der Nachbarschaft«, sagte ich mir, doch die Worte klangen hohl, selbst für mich. »Warum sollte jemand mitten in einem Sturm draußen in unserem Garten stehen?« Arthur sah mich an und wartete auf eine beruhigende Antwort. Ich zwang ein Lächeln auf mein Gesicht und tätschelte seine Schulter. »Es ist okay, mein Junge. Wahrscheinlich nur jemand, der vorbeigeht. Bleib hier, ich werde nachsehen.« Ich schnappte mir die Taschenlampe vom Regal neben der Tür und trat hinaus in den Sturm. Der Regen durchtränkte meine Kleidung innerhalb von Sekunden. Ich machte mich auf den Weg über den Garten, der Lichtstrahl der Taschenlampe schnitt durch die Regenschleier. Die Gestalt stand noch immer dort, reglos am Rand des Waldes. »Hey!« rief ich, bemüht, meine Stimme ruhig zu halten. »Alles in Ordnung?« Keine Antwort. Die Gestalt bewegte sich nicht, reagierte überhaupt nicht auf mich. Ein Knoten zog sich in meinem Magen zusammen. Ich war jetzt näher, nah genug, um zu sehen, dass die Person etwas Dunkles trug. Vielleicht einen Hoodie, mit der Kapuze über den Kopf gezogen. »Hören Sie, wenn Sie sich verlaufen haben, kann ich Ihnen helfen«, versuchte ich es erneut, aber es kam keine Reaktion. Ich machte ein paar Schritte nach vorne, doch als ich das tat, drehte sich die Gestalt plötzlich um und verschwand in den Bäumen. Sie bewegte sich so schnell und lautlos, dass ich für einen Moment dachte, ich hätte mir das Ganze eingebildet. Der Wald verschluckte sie, die Dunkelheit schloss sich um sie. Ich blieb einen Moment lang stehen, starrte in den Wald. Mein Herz schlug heftig. Ein Teil von mir wollte ihr folgen, wollte sicherstellen, dass dort wirklich jemand war. Aber der vernünftige Teil wusste, dass es eine schlechte Idee war. Ich war bereits bis auf die Haut durchnässt und der Gedanke, im Dunkeln und mitten im Sturm durch den Wald zu stolpern, schien mir alles andere als klug. Ich drehte mich zurück zum Haus, zwang mich, ruhig zu gehen und bemühte mich, Arthur nicht zu zeigen, wie aufgewühlt ich war. Als ich den Pavillon erreichte, fand ich ihn genau dort, wo ich ihn zurückgelassen hatte. Sein Gesicht war blass. »Hast du ihn gesehen, Papa?«, fragte er mit leiser, verängstigter Stimme. »Ich habe jemanden gesehen, aber er ist weg«, sagte ich und bemühte mich, beruhigend zu klingen. »Wahrscheinlich nur jemand aus der Nachbarschaft, der sich im Sturm verlaufen hat.« Arthur nickte, aber er sah nicht überzeugt aus. Ehrlich gesagt, war ich es auch nicht. Aber ich wollte ihn nicht erschrecken. »Komm, lass uns reingehen, okay? Der Sturm wird schlimmer.« Arthur widersprach nicht. Wir sammelten unsere Sachen ein und gingen zurück ins Haus. Der Wind heulte um uns herum, als wir eintraten. Ich schloss die Tür hinter uns ab und spürte eine seltsame Erleichterung, wieder im warmen, hell erleuchteten Haus zu sein. Der Sturm tobte weiter draußen, die Fenster klapperten in ihren Rahmen. Aber zumindest waren wir sicher. Oder so dachte ich. In jener Nacht erreichte der Sturm seinen Höhepunkt. Der Regen prasselte in Strömen, der Wind heulte wie ein lebendiges Wesen und rüttelte an den Grundmauern des Hauses. Der Strom flackerte ein paar Mal, tauchte das Haus in plötzliche Dunkelheit, bevor die Lichter wieder aufblitzten. Arthur war ins Bett gegangen, aber ich konnte sehen, dass er immer noch unruhig war wegen dem, was wir gesehen hatten. Nachdem ich nach ihm geschaut hatte, machte ich mich auf den Weg in mein eigenes Schlafzimmer. Ich versuchte, das nagende Gefühl der Unruhe abzuschütteln und mir einzureden, dass es nur der Sturm war, der mir zusetzte. Aber als ich im Bett lag und dem Wind und Regen lauschte, fand ich keinen Schlaf. Irgendwann, mitten in der Nacht, hörte ich Arthurs Stimme. »Papa! Papa, komm her!« Ich war in einem Augenblick aus dem Bett, mein Herz raste. Ich eilte den Flur hinunter zu seinem Zimmer und fand ihn aufrecht im Bett sitzend, die Augen weit vor Angst. »Was ist los, Arthur? Was hast du?«, fragte ich, während ich mich neben ihn kniete. »Er ist draußen, Papa«, flüsterte Arthur und zeigte auf das Fenster. »Der Mann aus dem Wald.« Mein Blut gefror. Langsam drehte ich mich zum Fenster, mein Atem stockte. Zunächst sah ich nichts außer dem regennassen Glas und den Bäumen, die im Wind peitschten. Aber dann, als ein Blitz den Himmel erhellte, sah ich ihn. Eine Gestalt, die direkt vor dem Fenster stand, so nah, dass ich fast seine Gesichtszüge erkennen konnte. Er war größer, als ich gedacht hatte, mit breiten Schultern, die unter dem Gewicht des Sturms gebeugt waren. Die Kapuze war noch immer hochgezogen, sein Gesicht im Schatten verborgen. Aber ich konnte seine Augen sehen. Kalte, dunkle Augen, die mich direkt anzustarren schienen. Ein Schauer aus Angst und Beschützerinstinkt durchfuhr mich. Das war kein verlorener Fremder. Wer auch immer er war zurückgekommen. Und jetzt stand er direkt vor dem Fenster meines Sohnes. »Bleib hier«, sagte ich zu Arthur. Meine Stimme zitterte leicht, trotz meiner Bemühungen, ruhig zu bleiben. Ich werde mich darum kümmern. Ich wartete keine Antwort ab. Ich schnappte mir den Baseballschläger, den ich im Schrank aufbewahrte, und machte mich auf den Weg nach draußen. Mein Herz hämmerte in meiner Brust. Das Haus fühlte sich plötzlich anders an. Die Wände schienen sich um mich zu schließen, während ich zur Hintertür ging. Ich warf die Tür auf und trat hinaus in den Sturm, den Schläger fest in meinen Händen. Der Regen fiel jetzt noch heftiger. Jeder Tropfen fühlte sich wie ein winziger Hammer auf meiner Haut an. Ich bewegte mich schnell, meine Augen suchten die Umgebung ab, nach jedem Zeichen der Gestalt. Für einen Moment dachte ich, er sei weg. Aber dann sah ich ihn. Er stand an der Hausecke, halb im Schatten verborgen, und beobachtete mich. »Hey!« schrie ich, den Schläger hebend. »Verschwinden Sie! Lassen Sie uns in Ruhe!« Die Gestalt bewegte sich nicht. Er stand einfach da und starrte mich mit diesen dunklen, unheimlichen Augen an. Mein Puls raste, eine Mischung aus Angst und Wut brodelte in mir. Ich machte einen Schritt nach vorne, bereit, ihn zu vertreiben, wenn nötig. Doch bevor ich mich weiter bewegen konnte, war er weg. In einem Moment war er noch da, im nächsten nicht mehr. Ich blinzelte, desorientiert, mein Verstand versuchte, das Gesehene zu verarbeiten. Ich stand da, durchnässt und zitternd, starrte auf die leere Stelle, wo er gestanden hatte. Ein Teil von mir wollte ihm nachlaufen, wollte sicherstellen, dass er wirklich fort war. Aber der vernünftige Teil von mir wusste es besser. Das war nichts, was ich allein bewältigen konnte. Ich trat langsam zurück, meine Augen suchten die Umgebung nach weiteren Bewegungen ab. Als ich die Tür erreichte, drehte ich mich um und rannte ins Haus, schloss die Tür ab und lehnte mich dagegen. Mein Atem ging stoßweise. Der Schläger fiel mir aus den Händen. Ich ging zurück, um nach Arthur zu sehen. Er war immer noch im Bett, klammerte sich an seine Decke, seine Augen weit vor Angst. »Es ist okay, mein Junge«, sagte ich, bemühte mich, ruhig zu klingen. »Er ist weg. Wir sind jetzt sicher.« Aber während ich dort saß und meinen Sohn hielt, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass es noch nicht vorbei war. Der Sturm tobte draußen weiter, der Wind heulte durch die Bäume und irgendwo da draußen, in der Dunkelheit, wusste ich, dass er noch immer zusah. Der Sturm ließ schließlich in den frühen Morgenstunden nach und hinterließ eine Welt, die von der nächtlichen Wut des Unwetters durchnässt und gezeichnet war. Ich schlief nach dieser zweiten Begegnung nicht mehr, sondern blieb an Arthurs Seite, lauschte nach jedem Zeichen, dass der Eindringling zurückgekehrt sein könnte. Aber das Haus blieb unheimlich still, abgesehen vom gleichmäßigen Tropfen des Regenwassers von den Dächern. Als der Morgen dämmerte, ging ich wieder nach draußen, diesmal mit einer Entschlossenheit statt Angst. Ich musste wissen, ob es irgendeine Spur von dem Mann gab, der während des Sturms durch unseren Garten geschlichen war. Der Garten war ein Chaos. Das Gras war schlammig, überall lagen Trümmer verstreut. Ich ging den Umfang des Grundstücks ab, überprüfte die Baumgrenze und die Ecke des Hauses, wo ich ihn zuletzt gesehen hatte. Aber da waren keine Fußspuren, keine Hinweise darauf, dass jemand dort gewesen war. Es war, als hätte der Sturm alle Beweise seiner Anwesenheit weggewaschen. Aber ich wusste, was ich gesehen hatte, was Arthur gesehen hatte. Es war nicht bloß Einbildung, kein Trick unseres Geistes. Ich rief die Polizei und erklärte, was passiert war. Sie kamen später am Morgen vorbei, nahmen meine Aussage auf und gingen das Grundstück mit mir ab. Aber wie ich fanden sie nichts. Keine Anzeichen eines Einbruchs. Keine Hinweise darauf, wer die Gestalt gewesen sein könnte oder was sie wollte. Vielleicht war es einfach jemand, der Schutz vor dem Sturm gesucht hat, schlug einer der Polizisten vor, obwohl sein Tonfall nicht sehr überzeugend klang. Vielleicht, antwortete ich, aber ich glaubte nicht daran. Es war etwas an der Art, wie der Mann erschienen war, an der Art, wie er uns beobachtet hatte, das nicht zu der Vorstellung eines verlorenen Reisenden passte. Nachdem die Polizei gegangen war, verbrachte ich den Rest des Tages aufgebracht. Meine Nerven waren von der schlaflosen Nacht und der anhaltenden Angst angespannt. Arthur war ebenfalls still, blieb dicht bei mir, während wir unseren Tag verbrachten. Ich versuchte, die Dinge normal zu halten, aber das Unbehagen hing wie ein Schatten über uns. In dieser Nacht, nachdem Arthur eingeschlafen war, ging ich ein letztes Mal nach draußen. Die Luft war kühl und still. Die Wut des Sturms war einer fast unheimlichen Ruhe gewichen. Ich durchsuchte den Garten erneut, Taschenlampe in der Hand, überprüfte jede Ecke, jeden Schatten. Aber wieder war da nichts. Ich blieb am Rand des Gartens stehen und blickte in den Wald. Die Bäume waren dunkel und still, ihre Äste schwankten sanft im Wind. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass jemand oder etwas immer noch da draußen war und zusah. Als ich mich umdrehte, um ins Haus zurückzukehren, sah ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Ich wirbelte herum, leuchtete mit der Taschenlampe in die Bäume, aber ich sah nichts. Nur die Dunkelheit, die sich immer weiter erstreckte. Ich blieb lange dort stehen, starrte in den Wald, versuchte, mich zu überzeugen, dass es vorbei war, dass wir sicher waren. Aber tief in mir wusste ich, dass das nicht stimmte. Der Sturm war vorüber, aber die Angst, die er mit sich brachte, hatte Spuren hinterlassen. Ein bleibendes Gefühl von Bedrohung, das nicht so leicht verschwinden würde. Ich ging zurück ins Haus und schloss die Tür hinter mir ab. Als ich in dieser Nacht im Bett lag, konnte ich nicht anders, als an den Mann zu denken, der draußen im Sturm gestanden hatte und uns beobachtet hatte. Wer auch immer er war, woher er auch gekommen war, ich wusste, dass er immer noch da draußen war. Und ich hatte das Gefühl, dass er noch nicht fertig mit uns war. Ich bin nicht jemand, der sich leicht erschrecken lässt. Ich liebte Horrorfilme. Je gruseliger, desto besser. Ich schaute sie spät in der Nacht, das Haus dunkel und still. Egal wie angespannt die Szenen wurden, ich konnte mich immer daran erinnern, dass es nur ein Film war. Reine Fiktion. Das echte Leben war nicht so. Zumindest glaubte ich das früher. Die Nacht begann wie jede andere. Es war Ende September. Und das Wetter hatte plötzlich umgeschlagen. Die Luft war kühl, fast kalt, und ein Sturm zog auf. Die Art von Sturm, die immer wie aus dem Nichts auftauchte, wenn der Sommer in den Herbst überging. Ich war allein zu Hause und genoss die Ruhe nach einem langen Tag. Ich hatte das Haus für mich allein, da mein Mitbewohner Sam übers Wochenende verreist war und ich wollte die Zeit auskosten. Der Regen hatte gerade erst begonnen. Ein leises Prasseln gegen die Fenster, das allmählich lauter und eindringlicher wurde. Ich saß im Wohnzimmer, eingerollt auf dem Sofa mit meinem Laptop, mitten in einem neuen Spiel, von dem ich seit Tagen besessen war. Es war eines dieser erzählerischen Spiele, die einen mit ihrer Welt und ihren Charakteren in den Bann ziehen. Ich war völlig vertieft, die Außenwelt verschwand, während ich durch die unheimlichen, verwunschenen Landschaften des Spiels navigierte. Der erste Blitz riss mich aus dem Spiel. Die plötzliche Helligkeit erfüllte den Raum für einen kurzen Moment, bevor er wieder in Dunkelheit getaucht wurde. Ich blickte auf und bemerkte zum ersten Mal, wie dunkel es draußen geworden war. Der Sturm hatte schnell aufgezogen, der Wind rüttelte an den Fenstern. Donner grollte über mir, ein tiefes, knurrendes Geräusch, das durch die Wände zu vibrieren schien. Ich drückte auf Pause im Spiel und spürte plötzlich den Drang, mich zu bewegen. Der Raum fühlte sich jetzt zu still an. Die Geräusche des Sturms schlichen sich an die Ränder meines Bewusstseins. Ich stand auf und ging zum Fenster, um hinaus auf die Straße zu sehen. Der Regen fiel in Strömen, die Straßenlaterne warf verzerrte Reflexionen auf den nassen Asphalt. Die Häuser auf der anderen Straßenseite waren dunkel, die Fenster leblos und leer. Alle hatten sich vor dem Sturm in ihre Häuser zurückgezogen. Gerade als ich mich abwenden wollte, sah ich ihn. Er stand auf dem Bürgersteig direkt gegenüber meinem Haus. Zuerst dachte ich, meine Augen spielten mir einen Streich, aber dann erhellte ein weiterer Blitz den Himmel und ich sah ihn klar. Ein Mann in einem grauen Hoodie, der vollkommen still stand, als würde er direkt zu mir herüberschauen. Mein erster Gedanke war, dass er auf jemanden warten musste. Vielleicht auf einen der Nachbarn. Aber die Art, wie er dort stand, so unheimlich ruhig, mitten im Sturm, ließ Alarmglocken in meinem Kopf schrillen. Ich beobachtete ihn einen Moment länger und hoffte, dass er sich bewegen würde, irgendein Zeichen geben würde, dass er nur ein normaler Mensch war, der vom Regen überrascht wurde. Doch er bewegte sich nicht. Er stand einfach da und starrte. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken und ich zog schnell den Vorhang zu. Wahrscheinlich war es nichts, sagte ich mir. Nur ein Typ, der vom Sturm überrascht wurde. Aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas nicht stimmte. Dass seine Anwesenheit mehr war als nur ein schlechter Zufall. Ich versuchte, mich wieder auf das Spiel zu konzentrieren, aber meine Konzentration war gebrochen. Immer wieder schaute ich zum Fenster, halb erwartend, ihn dort stehen zu sehen, wie er mich anstarrte. Nach ein paar Minuten gab ich auf und schaltete das Spiel aus. Das Haus fühlte sich zu groß, zu leer an. Die Stille drückte auf mich ein. Ich ging in die Küche, in der Hoffnung, dass eine Tasse Tee meine Nerven beruhigen könnte. Der Regen prasselte immer noch heftig. Das Geräusch hallte vom Dach wider und erfüllte den Raum. Ich griff gerade nach dem Wasserkocher, als die Türklingel ertönte. Der Klang durchschnitt die Stille wie ein Messer und ließ mich zusammenzucken. Einen Moment stand ich da, starrte zur Tür, während mein Herz in meiner Brust hämmerte. Ich erwartete niemanden, vor allem nicht bei diesem Wetter. Wer konnte das sein? Die Türklingel läutete erneut, diesmal drängender. Langsam machte ich mich auf den Weg zur Haustür, mein Kopf voller Gedanken. Es könnte ein Lieferant sein, überlegte ich, oder vielleicht ein Nachbar, der etwas brauchte. Aber als ich die Tür erreichte und durch den Türspion spähte, stockte mir der Atem. Es war er. Der Mann im Hoodie stand auf meiner Veranda, sein Gesicht im Schatten der Kapuze verborgen. Aber ich konnte seine Augen spüren, die Intensität seines Blicks durch die Tür hindurch. Ich erstarrte, meine Hand schwebte über der Türklinke. Was zum Teufel machte er hier? Wie war er so schnell, so lautlos vom Gehweg zur Veranda gekommen? Mein Kopf war ein Wirbelsturm aus Fragen, doch keine hatte eine beruhigende Antwort. Er bewegte sich nicht. Er stand einfach da und wartete. Ich öffnete die Tür nicht. Irgendetwas tief in mir sagte mir, dass das eine sehr schlechte Idee wäre. Stattdessen trat ich leise zurück. Mein Herz pochte wie wild. Ich schlich zurück ins Wohnzimmer, ließ die Lichter aus, in der Hoffnung, dass er mich nicht durch die Fenster sehen konnte. Ich konnte meinen eigenen Atem hören, rau und unregelmäßig, fast so laut wie der Regen. Was sich wie eine Ewigkeit anfühlte, blieb ich dort stehen, lauschend, wartend. Aber die Türklingel klingelte nicht noch einmal. Langsam begann ich mich zu beruhigen, mich davon zu überzeugen, dass er vielleicht gegangen war, dass es nur ein seltsamer Scherz oder eine Verwechslung gewesen war. Dann hörte ich es. Das Geräusch von Schritten, leise, aber unverkennbar, die um die Seite des Hauses schlichen. Mein Blut gefror. Er war noch da, immer noch auf der Suche nach einem Weg hinein. Ich bewegte mich so leise wie möglich, versuchte ruhig zu bleiben, zu denken. Die Türen waren abgeschlossen, aber das Haus hatte Fenster, viele Fenster. Der Gedanke, dass er einen Weg hineinfinden könnte, dass er sich lautlos durch die Schatten schlich, während ich hilflos drinnen stand, war fast unerträglich. Ich griff nach meinem Handy und wählte Sams Nummer. Er antwortete nicht. Natürlich nicht. Wahrscheinlich war er unterwegs mit Freunden, sein Handy auf lautlos. Ich fluchte leise und ließ meinen Kopf die Optionen durchgehen. Ich könnte die Polizei rufen, aber was sollte ich sagen? Dass ein Mann vor meinem Haus steht. Sie würden es nicht ernst nehmen. Nicht, solange er nicht wirklich versucht einzubrechen. Die Schritte verstummten und einen Moment lang war alles unheimlich still. Ich hielt den Atem an, lauschte angespannt auf jedes Zeichen von Bewegung. Aber da war nichts, nur der Regen, der unaufhörlich gegen die Fenster trommelte. Dann, aus dem Nichts, gab es einen lauten Knall. Ein einziger, scharfer Klang, der durch das Haus hallte und mich zusammenzucken ließ. Er kam von der Hintertür, der Tür, die zur kleinen Terrasse und dem Garten führte. Ich rannte zur Küche, mein Herz pochte in meinen Ohren. Ich erreichte die Küche gerade rechtzeitig, um ihn zu sehen. Eine flüchtige Bewegung hinter dem Glas. Die dunkle Gestalt des Mannes im Hoodie drückte sich gegen die Tür. Sein Gesicht war verborgen, aber ich konnte seine Hände sehen, blass und geisterhaft, wie sie gegen das Glas drückten und die Klinke testeten. Panik durchströmte mich und ohne nachzudenken griff ich nach dem nächstgelegenen Gegenstand, einem Küchenmesser, scharf und kalt in meiner zitternden Hand. Ich hielt es vor mich, als könnte es mich irgendwie vor dem Schrecken draußen schützen. Die Tür wackelte, als er versuchte, sie aufzubrechen, aber zum Glück war sie verschlossen. Ich beobachtete in erstarrtem Schrecken, wie er weiter gegen das Glas drückte. Sein Atem beschlug das Fenster. Jetzt war er so nah, dass ich seine Augen sehen konnte. Kalt, dunkel und völlig ohne Emotion. Für einen Moment war ich wie gelähmt, hin- und hergerissen zwischen dem Instinkt zu fliehen und dem Bedürfnis standzuhalten. Dann, genauso plötzlich, wie er aufgetaucht war, trat er zurück und verschwand in den Schatten. Ich konnte kaum atmen, während ich wartete, in Erwartung, dass er eine andere Tür oder ein weiteres Fenster versuchen würde. Aber er tat es nicht. Er war weg. Ich weiß nicht, wie lange ich dort stand, das Messer in der Hand, mein Körper zitternd vor Adrenalin und Angst. Draußen tobte der Sturm weiter, aber das Haus war still. Jedes Knarren schien durch die Spannung in der Luft verstärkt zu werden. Schließlich sammelte ich meinen Mut und machte mich langsam auf den Weg zur Haustür. Ich zögerte einen Moment, dann öffnete ich sie vorsichtig und schaute hinaus in den Sturm. Die Veranda war leer, die Straße dahinter dunkel und verlassen. Aber als ich die Tür wieder schließen wollte, sah ich es. Ein kleines Stück Papier, das auf Augenhöhe an die Glasscheibe geklebt war. Meine Hände zitterten, als ich danach griff und es ablöste. Ein bedrückendes Gefühl kroch in meinen Magen. Die Notiz war einfach, geschrieben in einer ordentlichen, präzisen Handschrift. Hast du vergessen? Die Worte auf der Notiz verfolgten mich tagelang. Ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken, konnte nicht aufhören, die Ereignisse jener Nacht immer wieder in meinem Kopf abzuspielen. Der Mann im Hoodie, die Art, wie er sich so lautlos, so gezielt bewegte, und diese Frage: Hast du vergessen? Was zum Teufel sollte das bedeuten? Ich versuchte, meinen Alltag so normal wie möglich zu gestalten, aber die Wahrheit war, dass ich erschüttert war. Ich hatte noch nie so etwas erlebt und die Angst hatte sich tief in meine Knochen gesetzt, nagte an mir jedes Mal, wenn ich allein war. Ich ertappte mich dabei, ständig über die Schulter zu schauen, bei jedem kleinen Geräusch zusammenzuzucken, bei jedem Knarren der Dielen. Sam bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte, als er zurückkam. »Hey, alles okay? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen«, sagte er, warf seine Tasche neben die Tür und sah mich besorgt an. Ich zwang ein Lachen heraus, versuchte, es abzutun. »Ja, ich habe nur nicht gut geschlafen. Der Sturm war ziemlich heftig.« Er nickte und akzeptierte die Ausrede ohne weitere Fragen. Aber mit der Zeit begann er meine Unruhe zu bemerken. Ich bemerkte, wie er mich beobachtete, seine Stirn vor Sorge gerunzelt, aber er drängte mich nicht. Das war eine der Dinge, die ich an Sam schätzte. Er wusste, wann er mir Raum geben musste. Dann, eines Nachts, bekam ich einen Anruf. Es war spät, wahrscheinlich gegen Mitternacht, und ich lag wach im Bett und starrte an die Decke, unfähig zu schlafen. Mein Handy vibrierte auf dem Nachttisch und ich griff danach, in der Hoffnung, es sei Sam, der wieder spät unterwegs war. Aber es war nicht Sam. Die Anrufer-ID war blockiert, nur eine Reihe von Zahlen, die keinen Sinn ergaben. Einen Moment lang überlegte ich, nicht ranzugehen, aber irgendetwas drängte mich dazu, den Anruf anzunehmen. Hallo? Stille. Ich konnte nichts hören, außer meinem eigenen Atem und dem stetigen Schlag meines Herzens in meinen Ohren. Hallo? Versuchte ich erneut. Meine Stimme zitterte leicht. Dann hörte ich es. Ein leises, heiseres Flüstern, kaum hörbar über dem Rauschen. Hast du vergessen? Die Leitung wurde unterbrochen. Ich starrte auf das Telefon. Mein Herz schlug so heftig, dass ich dachte, es könnte aus meiner Brust springen. Ich erkannte die Stimme nicht, aber die Worte waren dieselben. Dieselbe beunruhigende Frage, die auf der Notiz stand. Ich schlief in dieser Nacht nicht. Ich konnte nicht. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, sah ich sein Gesicht. Dieses blasse, emotionslose Gesicht, das mich aus den Schatten anstarrte. Ich versuchte mir einzureden, dass es nur ein Zufall war, nur ein kranker Scherz. Aber ich wusste es besser. Er war nicht fertig mit mir. Und dann hörte ich es. Das Geräusch von Schritten, leise und bedächtig, die durch das Haus gingen. Mein Blut gefror. Ich kannte diese Schritte. Ich hatte sie schon einmal gehört. Ich stand auf. Mein Herz raste. Jede Nervenfaser meines Körpers schrie mich an zu rennen. Aber wohin sollte ich gehen? Es gab keinen Ort, an dem ich mich verstecken konnte. Keinen Ort, den er nicht finden würde. Ich griff wieder nach dem Küchenmesser. Meine Hände zitterten, als ich es vor mich hielt. Die Schritte wurden lauter, kamen näher, bis sie vor der Tür zum Wohnzimmer anhielten. Ich hielt den Atem an. Jeder Muskel in meinem Körper war vor Angst angespannt. Die Stille war ohrenbetäubend, die Spannung fast unerträglich. Dann öffnete sich die Tür langsam und da stand er. Der Mann im Hoodie stand im Türrahmen, sein Gesicht war verborgen, aber ich konnte seine Augen sehen. Kalt, dunkel und voller etwas, das mir einen Schauer über den Rücken jagte. Er sprach nicht. Er stand einfach da und beobachtete mich. Seine Anwesenheit erfüllte den Raum mit einer erdrückenden Atmosphäre des Schreckens. Ich umklammerte das Messer fester, mein Kopf raste. Ich musste etwas tun, musste mich irgendwie schützen. Aber bevor ich mich bewegen konnte, machte er einen Schritt nach vorne und ich erstarrte. »Warum machst du das?«, flüsterte ich schließlich. Meine Stimme zitterte. Er neigte leicht den Kopf, als würde er über meine Frage nachdenken, und machte dann einen weiteren Schritt nach vorne. »Hast du vergessen?«, flüsterte er. Seine Stimme war leise und heiser, wie das Rascheln trockener Blätter im Wind. Die Worte schickten einen Schock der Angst durch mich, und ich stolperte zurück. Mein Rücken prallte gegen die Wand. Ich wollte schreien, wollte um Hilfe rufen, aber meine Kehle war wie zugeschnürt. Die Worte steckten in meiner Brust fest. Er machte noch einen Schritt nach vorne und jetzt konnte ich sein Gesicht sehen. Es war blass und ausgemergelt, seine Augen tief in ihren Höhlen versunken. Es war etwas Vertrautes an ihm, etwas, das an den Rändern meiner Erinnerung zog, aber ich konnte es nicht zuordnen. »Bitte, lass mich in Ruhe«, flehte ich, meine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Aber er hielt nicht inne. Er kam immer näher, seine Schritte leise und gezielt, bis er direkt vor mir stand. Ich schloss die Augen und bereitete mich auf das Schlimmste vor. Doch statt der kalten Berührung seiner Hand hörte ich, wie die Tür zuschlug. Als ich die Augen öffnete, war er weg. Der Raum war leer, die Tür geschlossen, als wäre er nie dagewesen. Ich sank zu Boden. Das Messer fiel aus meinen zitternden Händen, während ich nach Luft schnappte. Mein ganzer Körper zitterte, mein Kopf raste, als ich versuchte, das, was gerade passiert war, zu begreifen. Aber es gab keine Antworten, keine Erklärung, die Sinn ergab. Alles, was ich wusste, war, dass der Mann im Hoodie weg war. Und zum ersten Mal seit einer Ewigkeit war ich allein. Oder so dachte ich. Während ich dort saß und versuchte, mein rasendes Herz zu beruhigen, bemerkte ich etwas auf dem Boden, nur ein paar Schritte entfernt von mir. Es war eine weitere Notiz, geschrieben in derselben ordentlichen, präzisen Handschrift wie zuvor. Diesmal stand etwas anderes darauf. Du wirst dich erinnern. Ich habe ihn nie wieder gesehen, aber diese letzte Notiz könnte nicht richtiger gewesen sein. Es sind Jahre vergangen seit dieser Nacht und ich erinnere mich daran, als wäre es erst gestern gewesen. Es war August und meine Freundin Cass und ich machten ein kleines Wochenend-Getaway in das rustikale Mobilheim meiner Familie. Es gibt dort fließendes Wasser, Strom und eine Toilette. Deshalb nennen wir es Luxuscamping. Das Haus ist sehr klein, etwa 60 Quadratmeter, ein Schlafzimmer, ein ausziehbares Sofa im Wohnzimmer, ein Badezimmer und eine winzige Küche. Trotz der abgelegenen Lage gibt es viel zu tun, darunter Bogenschießen, Schießen, Motocross und Offroad-Fahrten. Wir hatten einen kleinen Plan für das Wochenende aufgestellt. Am Freitag packten wir hauptsächlich aus, gingen auswärts essen, machten einen Lebensmitteleinkauf und entspannten uns. Am Samstag machten wir die meisten der Aktivitäten, die ich gerade erwähnt habe, bis es anfing, wirklich bewölkt zu werden. Sturmwolken. Man konnte es auch in der Luft spüren. Ein heftiger Sturm braute sich zusammen. Also räumten wir alle Sachen, die wir draußen benutzt hatten, in das Nebengebäude zurück. Wir legten einen Film in den DVD-Player ein und kochten unser Abendessen. Während wir aßen, hörten wir plötzlich den Regen auf das Dach prasseln. Ein richtiger Wolkenbruch. Bald darauf folgten ohrenbetäubende Donner und Blitze, die fast direkt über uns einschlugen. Wir wollten draußen auf der Veranda sitzen und den Sturm genießen, während wir aßen. Unter der Überdachung hatten wir einen großartigen Blick auf den Himmel. Lange Blitze erhellten immer wieder die dunkle Nacht und der Donner folgte fast unmittelbar darauf. Wir waren mitten im Sturm. Und dann hörten wir etwas aus dem Wald. Eine Stimme. Laut, als würde jemand etwas rufen, aber es war nicht zu verstehen. Die Gegend ist, wie ich schon sagte, sehr abgelegen. Schon unter normalen Bedingungen würde jede fremde Stimme in der Nähe Alarm auslösen. Aber während eines Sturms wie diesem war es extrem beunruhigend. Wir mussten davon ausgehen, dass es ein verirrter Wanderer war. Ich trat an den Rand der Veranda und wurde ein wenig nass, als der Regen unter der Überdachung hereingeweht wurde. Bei den ständigen Blitzen konnte ich gerade weit genug sehen, bis zum Waldrand. Dort stand tatsächlich eine Person, ganz klar. Ich sagte es Cass und sie dachte sofort, ich würde scherzen und sagte mir, ich solle aufhören. Ich überlegte, ob ich rufen und fragen sollte, ob sie Hilfe brauchten, entschied mich aber dagegen, weil ich ehrlich gesagt Angst hatte. Ich ging zurück zu Cass und sagte, dass ich glaube, es sei ein Wanderer. Sie fragte, ob wir Hilfe anbieten sollten. Und ich antwortete, nur wenn sie an die Tür klopfen. Ich schlug vor, dass wir reingehen und drängte sie ins Haus. Aus Neugier ging ich noch einmal an den Rand der Veranda. Ich wurde noch nasser, als ich mich umsah, bis ich wieder etwas sah, diesmal viel näher. Die Person war jetzt nur noch etwa 6 Meter entfernt. Ein kurzer Blitz offenbarte, dass es ein Mann war. Er trug helle Kleidung, fast weiß, und stand einfach nur da. Das war das Beängstigendste. Er näherte sich nicht einmal der Veranda oder rief etwas. Ich ging ins Haus und schloss schnell die Tür ab. Cassidy sah die Besorgnis in meinem Gesicht und ich glaube, ich stotterte fast, als ich sagte, ich weiß nicht, wer das ist. Ihre Augen weiteten sich vor Sorge. Ich versuchte sie zu beruhigen und sagte, dass wir einfach erwarten sollten, dass jemand an die Tür klopft und um Schutz vor dem Sturm bittet. Doch es kam nie ein Klopfen. Stattdessen hörten wir Schritte auf der Veranda, sogar über den Lärm des Sturms hinweg. Dann ein seltsames Geräusch an der Tür, als ob jemand versuchen würde, sie zu öffnen. Ich fühlte, wie meine Besorgnis ihren Höhepunkt erreichte. Cass war bereits ins Schlafzimmer gegangen und versteckte sich dort, während sie mich leise rief. Die Geräusche an der Tür hörten auf und ich ging zu ihr ins Schlafzimmer. Ich sagte ihr, sie solle ruhig bleiben, während ich noch einmal ins Wohnzimmer ging. Ich drehte die Lampe aus, atmete tief durch und zog den Vorhang auf. Draußen sah ich die weiße Gestalt des Mannes wegrennen, bis er im Dunkeln verschwand. Doch als ich in die Küche ging, war dort ein Gesicht. Es starrte durch das Fenster und ich konnte es trotz des Regens klar erkennen. Ich schrie so laut ich konnte, »Hau ab!« um bedrohlich zu wirken. Doch die Person rührte sich nicht. Ich eilte ins Schlafzimmer, holte das Gewehr meines Vaters unter dem Bett hervor und lud es. Cassidy sah mir dabei zu und ich konnte sehen, wie sie immer nervöser wurde. Plötzlich knallte es am Schlafzimmerfenster. Jemand schlug dagegen oder warf etwas. Ein zweiter Schlag kam aus dem Wohnzimmer. Ich sagte Cass, sie solle im Schlafzimmer bleiben und positionierte mich an der Haustür. Ich entriegelte die Tür leise und öffnete sie schnell, das Gewehr erhoben. Niemand war da. Ich rannte hinaus und sah mich um, bis ich den Mann wieder entdeckte. Er stand unten bei der Treppe und starrte zu mir hoch. Ich schoss in die Luft. Ich hörte ihn schreien. Oh Mist! Und davonrennen. Ich hörte mindestens zwei Stimmen, die miteinander riefen, bevor alles wieder still war. Nur der Sturm blieb. Am nächsten Tag packten wir unsere Sachen und fuhren nach Hause. Es gab keine Schäden am Haus oder am Auto. Aber nach all den Jahren, die meine Familie diesen Ort besitzt, war dies die einzige Begegnung dieser Art. Ich bin seitdem ein paar Mal mit meiner Familie zurückgekehrt, aber ich würde niemals allein dorthin gehen. Ich hätte niemals gedacht, dass mir jemals etwas wirklich Schreckliches passieren könnte. Ich bin eine durchschnittliche Person mit einem langweiligen Leben. So langweilig, dass alles, was aus der Norm fiel, wirklich ungewöhnlich war. Genau deshalb hatte ich nie ein Problem damit, diese Creepypasta und wahre Horrorgeschichten auf YouTube zu schauen oder zu hören. Ich schaue sie immer noch oft, aber nach meiner eigenen Erfahrung schüchtern sie mich auf eine völlig neue Art und Weise ein. Es war spät in der Nacht, ich würde sagen etwa 4 Uhr morgens, aber ich weiß es nicht genau. Alle anderen im Haus schliefen, meine Mutter und meine Großeltern. In den letzten 2 Monaten hatten wir mindestens einmal pro Woche ein heftiges Gewitter. Zufälligerweise hatte dieses hier bereits am Abend begonnen. Ich liebe Gewitter, besonders nachts, wenn man am Fenster sitzen und den Blitz beobachten kann. Aber etwas am Wind macht mir immer Angst. Vielleicht liegt es daran, dass er zwischen leise und ohrenbetäubend wechseln kann. Fast ohne Vorwarnung. Auf jeden Fall hat mir der Wind schon immer einen Schauer über den Rücken gejagt. Das Gewitter in dieser Nacht war eines der schlimmsten seit langem. Es klang, als würden Steine gegen mein Fenster prallen. Trotzdem genoss ich es zuzuhören, während ich auf Reddit herumstöberte. Plötzlich ging das Licht aus. Der Strom war weg. In einem einzigen Augenblick. Das war irgendwie unheimlich, aber ich hatte Daten auf meinem Handy und genug Akku, also störte es mich nicht wirklich. Ich surfte weiter, bis ich irgendwann müde wurde und beschloss, mein Handy auszuschalten und schlafen zu gehen. Ich legte es auf meinen Nachttisch und drehte mich um, einzuschlafen. Ich muss kurz darauf eingeschlafen sein, denn ich erinnere mich an nichts zwischen dem Regen, der an mein Fenster prasselte, und der unheimlichen Stille des sanften Winds draußen. Ich nahm an, dass der Regen aufgehört hatte, während ich schlief. Als ich mich auf die Seite drehte, um es mir bequemer zu machen, merkte ich, wie durstig ich war. Ich versuchte ein paar Minuten lang wieder einzuschlafen, aber es klappte nicht. Mein Mund war einfach zu trocken. Also setzte ich mich auf, nahm mein Handy und schaltete die Taschenlampe ein, damit ich den Weg zur Küche sehen konnte. Ich wollte mir ein Glas Wasser holen und dann zurück ins Bett gehen. Als ich meine Zimmertür öffnete, traf mich ein kalter Luftstoß. Es war eiskalt im Wohnzimmer. Schnell zog ich einen Pullover über und ging weiter in die Küche. Je näher ich der Küche kam, desto lauter wurde der Wind und desto kälter wurde es. Ich betrat die Küche, holte ein Glas aus dem Schrank und füllte es mit Wasser. Während das Wasser lief, schaute ich mich in der Küche um und bemerkte etwas Seltsames. Die Terrassentür stand offen. Natürlich fand ich das gruselig und machte mir Sorgen, wie das passiert sein konnte. Ich redete mir ein, dass mein Großvater die Tür früher am Abend offen gelassen und vergessen hatte, sie zu schließen. Ich ging zur Tür, warf aus Paranoia einen Blick über die Schulter und schloss sie dann. Ich verriegelte sie sicher, bevor ich schnell zurück in mein Zimmer ging. Ich öffnete die Tür, schloss sie hinter mir und legte mich wieder ins Bett. Das Glas Wasser stand auf meinem Nachttisch. Und ich hielt immer noch die Taschenlampe in der Hand. Schließlich beruhigte ich mich genug, um die Taschenlampe auszuschalten und zu versuchen, ein Auge zuzumachen. Doch irgendetwas in mir ließ mich nicht vergessen, dass vielleicht jemand im Haus war. Ich stand wieder auf, schob meinen Schreibtischstuhl vor die Tür, um sie zu blockieren, und überprüfte noch einmal den Kleiderschrank, nur um sicher zu gehen. Ich legte mich wieder hin, ließ die Taschenlampe diesmal aber an wie ein Nachtlicht. Dann geschah das Verstörendste, was ich je erlebt habe. Ich spürte ein leichtes Rucken unter meinem Bett, begleitet von einem Knarren der Federn. Mir wurde klar, dass ich nicht unter das Bett geschaut hatte, wie ein Idiot. Mir wurde schlecht vor Angst. Ich beugte mich über die Bettkante und schaute darunter. Was ich sah, werde ich niemals vergessen. Eine extrem abgemagerte Frau mit blutunterlaufenden Augen und gelben Zähnen starrte mich an. Sie hatte ein unheimliches, gottloses Grinsen, das sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Sie starrte mich etwa 3 Sekunden lang an, während ich noch versuchte, zu begreifen, was ich sah. Dann lachte sie. Ein grauenhaftes Lachen, das wie das einer Hexe klang. Mein ganzer Verstand schrie: »Raus hier!« Ich sprang aus dem Bett, rannte zur Tür, schob den Stuhl beiseite und sprintete den Flur hinunter zum Schlafzimmer meiner Großeltern. Ich hämmerte laut an die Tür und rief nach meinem Großvater. Er war in Sekundenschnelle draußen, mit einer Pistole in der Hand, von der er nie erwähnt hatte, dass er sie besaß. Wir rannten zu meinem Zimmer, er voran, meine Großmutter und ich hinterher. Gerade rechtzeitig sahen wir eine weiße Gestalt durch das Schlafzimmerfenster entkommen. Mein Großvater feuerte einen Schuss ab, vermutlich als Warnung, damit sie nie wiederkommt. Wir riefen die Polizei nicht, weil wir dachten, dass sie sowieso nichts tun könnten. Wir hatten weder Kameras noch irgendeine Idee, wer diese Frau war. Alles, was ich annehmen kann, ist, dass diese Frau schwer krank war und mein Zimmerlicht gesehen hatte, bevor der Strom ausfiel. Ich habe keine Ahnung, was sie wollte oder ob sie überhaupt wusste, was sie tat. Wir lassen nächste Woche neue Schlösser an Fenstern und Türen anbringen, nur zur Sicherheit. Und ich kann nur sagen, selbst wenn man in einer sicheren Gegend oder einer vertrauenswürdigen Gemeinschaft lebt, können schlimme Dinge passieren. Es ist immer wichtig, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Ich war in einem Alter, in dem es unglaublich aufregend war, allein zu Hause gelassen zu werden. Ich war 13 und meine Eltern hatten mir gerade erst erlaubt, über Nacht allein zu bleiben. Die einzige Regel war, dass ich das Haus nicht verlassen und niemanden einladen durfte. Das war für mich aber kein Problem. Alleine zu sein bedeutete, meine Musik oder Videospiele laut aufzudrehen, ohne dass mein Vater mich anschrie. Es fühlte sich einfach fantastisch an. An diesem Abend wurde es noch besser. Es war eine regnerische Nacht, die sich in ein Gewitter verwandelte. Ich saß eine Weile unter der Veranda und beobachtete den Sturm, wie ich es gerne tat. Gewitter haben mich schon immer fasziniert. Sie machen das Zuhausebleiben so viel gemütlicher. Nach einer Weile ging ich wieder hinein und entschied mich, meine Xbox vom Zimmer ins Wohnzimmer im Untergeschoss zu bringen. Dort stand der riesige Flachbildfernseher meines Vaters mit dem Bose Soundsystem. Ich durfte ihn normalerweise nicht benutzen. Die einzige Gelegenheit war, wenn ich allein war. Und ich liebte es. Das Wohnzimmer lag eine halbe Treppe tiefer als das restliche Erdgeschoss und war auf derselben Ebene wie der Garten. Die Terrassentür führte direkt nach draußen. Ich beschreibe das Haus in der Vergangenheit, weil ich mittlerweile ausgezogen bin, aber meine Eltern wohnen dort noch. Ich spielte also Black Ops Online, die Lautstärke aufgedreht. Ich war in einer Multiplayer-Lobby und chattete über mein altes, klappriges Headset mit meinem Freund Cody. Für mich war es eine perfekte Nacht, bis plötzlich die Türklingel läutete. Es war schon nach 21 Uhr. Ich sagte zu Cody, dass es geklingelt hatte und er meinte, ich solle nachsehen, wer es war. Kurz dachte ich, dass meine Eltern vielleicht früher nach Hause gekommen waren. Aber sie hatten einen Schlüssel und würden nicht klingeln. Ich suchte mir im Spiel eine sichere Ecke, in der ich nicht sterben konnte, und ging zur Haustür. »Wer ist da?« rief ich durch die Tür. Das war ein Fehler, wie ich später merkte. Eine männliche Stimme antwortete: »Ich brauche ein Telefon.« Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also sagte ich nichts und ging zurück ins Wohnzimmer. Doch der Schaden war bereits angerichtet. Ich hatte der Person draußen verraten, dass ich zu Hause war. Ich erzählte Cody davon und seine Antwort war: »Alter, was zum Teufel? Er stimmte mir zu, dass ich die Tür nicht öffnen sollte. Die Klingel ertönte ein zweites Mal. Cody sagte, ich solle es ignorieren. Nach einer Weile hörte das Klingeln auf und ich entspannte mich wieder. Es schien, als hätte der Fremde aufgegeben und sei gegangen. Doch gerade als ich mich am wohlsten fühlte, hörte ich ein Geräusch rechts von mir. Ich drehte den Kopf und sah, wie die Terrassentür zufiel und ein großer Mann hereinkam. Es war nicht mein Vater, es war ein Fremder. Ich ließ den Controller fallen und rannte zur Bürotür. Das Kabel des Headsets riss aus dem Controller, während ich sprintete. Ich schaffte es ins Büro, schlug die Tür hinter mir zu und verriegelte sie. Kaum hatte ich abgeschlossen, wackelte die Türklinke. Der Mann versuchte hineinzukommen. Das Büro hatte zwei Türen. Eine führte ins Wohnzimmer, die andere in die Garage. Meine einzige Möglichkeit, aus dem Haus zu fliehen, war durch die Garage. Doch bevor ich mich bewegte, stand ich still und wartete, ob der Mann etwas tun würde. Sekunden fühlten sich wie Minuten an. Der Mann klopfte an die Tür und sagte, »Junge, ich brauche nur ein Telefon. Ich bin draußen im Regen gestrandet.« Seine Klopfer wurden zu Schlägen, seine Stimme lauter und aggressiver. Schließlich schrie er, »Mach die verdammte Tür auf, du kleiner Idiot!« Er hämmerte so stark gegen die Tür, dass ich dachte, sie würde nachgeben. Ich hatte keine Wahl mehr. Ich musste durch die Garage entkommen. Ich drückte den Knopf, um das Garagentor zu öffnen. Das Tor war laut und öffnete sich quälend langsam. Ich betete, dass der Mann es nicht hören würde. Als es halb geöffnet war, kroch ich hindurch und rannte durch den Regen ein paar Häuser weiter zu unserem Nachbarn Julian. Julian öffnete die Tür und ich warf mich in seine Arme und flehte ihn um Hilfe an. Seine Frau kam aus der Küche und sah mich erschrocken an. Als ich ihnen vom Einbruch erzählte, änderte sich ihre Haltung sofort. Julian rief die Polizei und kümmerte sich darum, die Beamten zu meinem Elternhaus zu schicken. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, bis die Polizei endlich eintraf. Julian und ich gingen hinaus, um mit ihnen zu sprechen. Ich erzählte ihnen alles, was passiert war. Als sie fragten, welche Tür offen war, sagte ich, es sei die Garage gewesen. Ein paar Polizisten gingen durch die Garage ins Haus. Nach etwa 5 Minuten kamen sie mit einem Mann in Handschellen heraus. Sie stellten sicher, dass er mein Gesicht nicht sehen konnte. Nachdem er im Polizeiwagen saß, fragten sie mich, ob ich den Mann kannte. Natürlich, sagte ich, nein, ich kenne diesen Mann nicht. Der Mann hatte den Polizisten gesagt, dass dies sein Haus sei und ich sein Sohn wäre. Ich merkte sofort, dass er betrunken, high oder einfach verrückt war, basierend auf dem, was er schrie und wie er sich verhielt. Er wurde ins Gefängnis gebracht und meine Eltern mussten entscheiden, wie sie weiter vorgehen wollten. Sie erstatteten Anzeige. Der Mann hieß John McCarty und wurde wegen Hausfriedensbruchs angeklagt. Es machte mich nicht sicherer zu wissen, dass dieser Mann eines Tages freikommen würde und wusste, wo ich lebte. Zum Glück war es nur ein zufälliges Ereignis. Ich glaube nicht, dass er mich oder unser Haus gezielt ausgesucht hatte. Als er schließlich entlassen wurde, kam er nie zurück. Es war ein heißer Sommertag, als sich die Gruppe von Freunden auf ihren Campingausflug vorbereitete. Sie waren aufgeregt wegen des Abenteuers, das vor ihnen lag. Die nächsten Tage wollten sie damit verbringen, die Wildnis zu erkunden und die Schönheit der Natur zu genießen. Doch das Abenteuer nahm eine düstere Wendung, als ein plötzlicher und unaufhaltsamer Sturm über sie hereinbrach und sie unvorbereitet erwischte. Der Regen prasselte in Strömen und der Wind heulte wie ein Rudel Wölfe. Die Gruppe versuchte, ihre Zelte aufzubauen, aber die Gewalt des Sturms machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Bald wurde ihnen klar, dass sie Schutz suchen mussten, wenn sie in Sicherheit bleiben wollten. In der Ferne entdeckten sie ein altes, verlassenes Haus. Es sah aus, als würde es schon seit Jahrzehnten dort stehen, und die Gruppe zögerte, bevor sie entschied, Zuflucht darin zu suchen. Als sie das Haus betraten, lief ihnen ein Schauer über den Rücken. Sie spürten das Gewicht der Geschichte, das auf ihnen lastete. Das Innere des Hauses war heruntergekommen. Spinnweben hingen von der Decke und an den Wänden wuchs Schimmel. Die Möbel waren alt und staubig und der Boden knarrte unter ihren Füßen. Es war offensichtlich, dass hier schon lange niemand mehr gewohnt hatte. Während der Sturm draußen tobte, versuchte die Gruppe, es sich im Haus bequem zu machen. Doch das ungute Gefühl, dass etwas nicht stimmte, ließ sie nicht los. Es war, als ob das Haus lebendig wäre. Sie beobachtete und auf den richtigen Moment wartete, um zuzuschlagen. Dann stieß einer der Freunde auf ein altes Tagebuch, das in einer staubigen Ecke des Hauses versteckt war. Das Tagebuch gehörte den vorherigen Bewohnern des Hauses. Als sie es zu lesen begannen, erfuhren sie, dass die Familie unter unheimlichen Umständen verschwunden war. Das Tagebuch war voller kryptischer Einträge und seltsamer Symbole. Bald wurde klar, dass die Familie in eine Art dunkles und verdrehtes Ritual verwickelt war. Die Gruppe legte das Tagebuch weg, doch sie konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass sie beobachtet wurden. Als die Nacht fortschritt, wurde der Sturm draußen intensiver und die Gruppe wurde immer nervöser. Sie hörten seltsame Geräusche aus allen Richtungen des Hauses und das Gefühl von Unbehagen, das sie den ganzen Abend begleitet hatte, wurde immer stärker. Plötzlich hörten sie einen markerschütternden Schrei aus dem Obergeschoss. Sie erstarrten vor Angst, wagten es nicht, sich zu bewegen. Dann hörten sie Schritte, schwere, gezielte Schritte, die die Treppe hinunterkamen. In diesem Moment wussten sie, dass sie nicht allein im Haus waren. Die Tür zum Raum flog auf und vor ihnen stand eine Gestalt in Schwarz, mit Augen, die direkt in ihre Seelen zu blicken schienen. Die Gruppe schrie vor Entsetzen. Doch es war zu spät. Die Gestalt stürzte sich auf sie und der Raum wurde in Dunkelheit gehüllt. Draußen tobte der Sturm weiter, als wolle er das Chaos verspotten, das die Seelen der Gruppe erfasst hatte. Das verlassene Haus stand still und schweigsam, verbarg jedoch eine grausige Wahrheit über seine Vergangenheit. Die Freunde, die hoffnungsvoll und voller Vorfreude auf einen Campingausflug gestartet waren, waren nun Opfer einer dunklen Macht geworden, die ihr Verständnis überstieg. Als die Freunde erwachten, fanden sie sich in einem anderen Teil des Hauses wieder. Es war ein kleiner Raum ohne Fenster und die Wände waren mit seltsamen Symbolen und Zeichen bedeckt. Sie waren alle gefesselt, unfähig, sich zu bewegen oder zu sprechen. Der Sturm hatte nachgelassen und die Stille war unheimlich. Sie hörten Schritte, die sich näherten, immer näher. Und ihr Herzschlag beschleunigte sich mit jedem Moment. Die Gestalt vom vorherigen Mal trat in den Raum und die Gruppe erkannte, dass es eine Frau war. Sie trug schwarze Roben und ihr Gesicht war von Dunkelheit umhüllt. Langsam näherte sie sich ihnen, ein rostiges Messer in der Hand. Die Frau sprach in einer Sprache, die sie nicht verstanden, und ihre Stimme jagte ihnen einen Schauer über den Rücken. Sie kam näher und näher, und die Gruppe konnte ihren Atem auf ihren Gesichtern spüren. Sie versuchten zu schreien, doch ihre Stimmen wurden von den Knebeln in ihren Mündern erstickt. Gerade als die Frau zuschlagen wollte, wurde die Haustür aufgebrochen und eine Gruppe Polizisten stürmte herein. Sie hatten nach der vermissten Familie gesucht und waren schließlich auf das Haus gestoßen. Die Frau wurde festgenommen und die Freunde wurden befreit und in Sicherheit gebracht. Später erfuhren sie, dass die Frau Mitglied eines Kultes war, der seit Jahren dunkle Rituale in dem verlassenen Haus praktizierte. Die Freunde waren traumatisiert von ihrem Erlebnis, doch sie waren dankbar, am Leben zu sein. Sie erkannten, dass die Welt ein viel dunklerer Ort war, als sie es je für möglich gehalten hätten, und dass das Böse an den unerwartetsten Orten lauern konnte. Als sie das verlassene Haus hinter sich ließen, wussten sie, dass sie die Schrecken, die sie dort erlebt hatten, niemals vergessen würden. Der Sturm war vorbei, doch die Narben, die er auf ihren Seelen hinterlassen hatte, würden nie ganz heilen. Es war ein heißer Sommertag in der kleinen Stadt Westwood und der Himmel war klarblau. Ohne eine einzige Wolke. Laura Collins, Eine Meteorologin beim lokalen Nachrichtensender bereitete sich gerade auf ihre Abendnachrichtensendung vor, als sie ein seltsames Grollen von draußen hörte. Neugierig trat sie auf den Balkon, um nachzusehen. Als sie in den Himmel schaute, sah sie etwas, das sie noch nie zuvor erlebt hatte. Ein Blitz schlug nur wenige Meter von ihr entfernt in den Boden ein und sie sprang erschrocken zurück. Der Knall war ohrenbetäubend und sie konnte die Elektrizität in der Luft spüren. Noch nie zuvor hatte sie Blitze so nah bei sich einschlagen sehen. Am nächsten Tag erfuhr Laura, dass der Blitz einen Jungen getötet hatte, der draußen in seinem Garten gespielt hatte. Es war ein tragischer Unfall und die ganze Stadt war von der Nachricht erschüttert. Aber in den folgenden Tagen gab es weitere Blitzeinschläge, jeder bizarrer als der vorherige. Ein Einschlag traf einen Mann, der mit seinem Hund spazieren ging und hinterließ Brandwunden an seinem ganzen Körper. Ein anderer traf ein Auto, das in einer Feuerballexplosion aufging. Ein weiterer traf ein Haus, ließ das Dach einstürzen und schloss eine Familie darin ein. Laura wusste, dass etwas nicht stimmte. Blitzeinschläge waren während der Sommermonate zwar üblich, aber dies war etwas anderes. Diese Einschläge waren mächtiger und tödlicher als alles, was sie je zuvor gesehen hatte. Sie begann zu ermitteln und suchte nach Mustern oder Erklärungen für die seltsamen Vorfälle. Dabei traf sie Jack Mitchell, den örtlichen Detektiv. Sie hatten noch nie zusammengearbeitet, aber beide wussten, dass sie ihre jeweiligen Fachkenntnisse brauchten, um den Fall zu lösen. Gemeinsam durchforsteten sie die Beweise und suchten nach Verbindungen zwischen den Opfern. Als sie tiefer gruben, machten sie eine beunruhigende Entdeckung. Alle Opfer hatten eines gemeinsam. Sie waren alle in eine Klage gegen ein lokales Energieunternehmen verwickelt gewesen, das beschuldigt wurde, das Trinkwasser der Stadt verschmutzt zu haben. Das Unternehmen hatte jegliches Fehlverhalten bestritten, aber die Opfer waren entschlossen gewesen, Gerechtigkeit zu suchen. Es war eine schockierende Enthüllung und Laura und Jack wussten, dass sie schnell handeln mussten. Sie vermuteten, dass das Unternehmen eine neue Technologie entwickelt hatte, mit der Blitzeinschläge kontrolliert werden konnten und dass es diese Technologie als Waffe gegen seine Gegner einsetzte. Aber wie konnten sie das beweisen? Das Unternehmen war mächtig und hatte die Mittel, seine Spuren zu verwischen. Laura und Jack mussten sich beeilen, wenn sie weitere Leben retten wollten. Während sie weiter ermittelten, fanden sie einen Zeugen, der ein seltsames Gerät in der Nähe einer der Blitzeinschlagsstellen gesehen hatte. Es war ein Gerät, das von dem Energieunternehmen entwickelt worden war und das Wetter kontrollieren konnte. Laura und Jack wussten, dass sie ihren Täter gefunden hatten. Sie eilten zum Hauptsitz des Energieunternehmens, bewaffnet mit den Beweisen, die sie brauchten, um ihren Fall zu beweisen. Doch als sie dort ankamen, stießen sie auf Widerstand. Das Unternehmen hatte ein Team von Anwälten engagiert, um sich zu verteidigen und war entschlossen, seine Geheimnisse zu bewahren. Es war ein angespanntes Kräftemessen, aber Laura und Jack gaben nicht nach. Sie legten ihre Beweise vor und das Unternehmen wurde gezwungen, sein Fehlverhalten zuzugeben. Sie hatten tatsächlich eine neue Technologie entwickelt, mit der sie das Wetter kontrollieren konnten und hatten diese benutzt, um ihre Gegner anzugreifen. Es war eine schockierende Enthüllung und die Stadt war empört. Das Energieunternehmen wurde gezwungen, Entschädigungen an die Familien der Opfer zu zahlen und ihnen wurde verboten, ihre Technologie jemals wieder einzusetzen. Laura und Jack hatten die Stadt vor einer tödlichen Bedrohung gerettet, doch die Erinnerung an diese Blitzeinschläge würde sie für immer verfolgen. Sie hatten ein dunkles Geheimnis aufgedeckt, das ihr Verständnis von Naturphänomenen herausforderte, und sie wussten, dass sie einen Sturm nie wieder auf dieselbe Weise betrachten würden.